Hallo und willkommen bei Fleckhaus.
Ein Podcast zwischen Desinfektionsmittel, Humor und Drama. Ich bin Tronja, diplomierte Pflegefachfrau.
Und ich bin Dominik, diplomierter Pflegefachmann und Mentalcoach bei Ambivalenta.
Der Podcast wird lanciert vom SBK St. Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell.
Wir sind beide aktive Mitglieder und im Vorstand vom jungen SBK. Unser heutiger Gast ist der Max. Er ist ein aktiver Befürworter im Gesundheitswesen, insbesondere in der Pflege. Er hat Führungspositionen in der Pflegepraxis, beim SBK und SRK gehabt und zahlreiche weitere Errungenschaften gemeistert. Beispielsweise ist er Mitglied im SBK seit 1969, dort im Zentralvorstand und hat im Bereich Bildung vielen Studierenden seine wertvolle Lehre mitgegeben.
Er hat die Leidenschaft zum Menschen weiterbringen, zum das Beste aus der Pflege rausholen und für feurige Diskussionen ist er auch zu haben. Er scheut die Öffentlichkeit nicht, informiert, debattiert und diskutiert in einem Rahmen rund um positive Entwicklung. Darum müssen wir heute schauen, dass wir das Wort behalten. Heute wird er uns über die Pflege von heute, den Puls von der Zeit und die Chance reden. Hoi Max!
Ja, hallo miteinander. Du, ihr habt mir bereits ein sehr gutes Stichwort gegeben und das ist die Leidenschaft, oder? Ich finde die Leidenschaft für unseren Beruf, die Leidenschaft für das Gesundheitswesen, die Leidenschaft für Gesundheitsversorgung in diesem Land, finde ich etwas ganz Zentrales. Und ich würde meinen, Pflege ist das Zentrum der Leidenschaft. Wenn ich mich ganz kurz vorstelle, ich möchte mir zuerst danken für die Einladung. Es ist für mich natürlich eine Ehre, dass ich mit euch vom jungen SBK zusammensitze.
Freut mich sehr. Gerne.
Meine Motivation ist die, dass ich finde, ich will ein Brückenbauer sein. Mhm. Ich will nicht jemand sein, der sagt, wie es geht heute in der Praxis und in den Bildungszentren, weil das sind nicht mehr meine Themen. Ich würde aber gerne Brückenbauer sein zu der Berufsentwicklung und zu der Berufspolitik, weil ich finde, das ist genau der Aspekt, der in der Pflege manchmal fehlt. Und das ist auch der Aspekt, der vielleicht curricular in den Bildungsgrundlagen und in der Weiterbildung manchmal ein bisschen wenig akzentuiert ist. Ich habe euch ja in meinem Kreisdiagramm bereits ein bisschen gesagt, wenn ich die verschiedenen Bezugspunkte sehe. Wenn ich mich vorstelle vom Beruf her, dann mache ich das von hinten her. Ich bin über die längste Zeit schon Bildungsfachmann gewesen. Am Schluss bin ich Prorektor gewesen vom Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weifelden. Habe aber vorher 14 Jahre als Rektor die Thurgauer Schaffhauserische Schule für Pflegeberuf geleitet, habe Klassen geführt und unterrichtet. Also das ist schon Bildungsschiene, wo ich mich gut auskenne. Ich habe eine praktische Seite, wo ich als Pflegedirektor am Kantonsspital Frauenfeld 7 Jahre geschafft habe. Dort mal hat man Pflegedienstleiter gesagt. Aber das ist an sich die gleiche Position. Ich bin einer von den ganz frühen Pflegedienstleiter gewesen, wo schon in der Spitalleitung war. Und ich sage jetzt einmal, ich habe mir das erstritten dort mal.
Er kämpft oder er streitet.
Genau. Und im SBK habe ich in der Sektion und im SBK Schweiz sehr lang geschafft, Zentralvorstand, und ich bin lang Präsident von der Geschäftsprüfungskommission vom SBK. In der Abteilung Berufsbildung im Schweizerischen Roten Kreuz, das ist so gewesen, dass ursprünglich sind Pflegeberufe von den Kantonen reglementiert worden und die 26 Kantone haben der Abteilung Berufsbildung den Auftrag gegeben, Pflegeberufe zu reglementieren und zu überwachen. Mhm. Und die Kommission habe ich präsidiert. Alle Schulen haben ihre Ausbildungsprogramme zertifizieren lassen und alle 5 Jahre rezertifizieren. Mhm. Das war dort mal ein sehr fortschrittliches Konzept gewesen. Grossen Spass gemacht. Ich hatte Kontakt eigentlich zu allen Schulen in der Schweiz damals.
Das ist sehr beeindruckend. Vor allem, wie viel das auch bewirkt hast du da, denke ich. Einfach weil, oder die Anfangsschiene hast du mitlegen für all die Ausbildungen, die jetzt von dieser Zeit her bis heute dann gemacht worden sind, oder?
Ja, und da finde ich ja eigentlich eine ganz enorme Entwicklung, wo mit dem Übergang von der Verantwortung für Berufsbildung zum Bund, mit der Bologna-Deklaration, neu mit der Sekundarstufe 2, mit der Tertiärstufe A und B, mit der ganzen Weiterbildung, mit der universitären Studienmöglichkeit, mit der ganzen APN-Entwicklung. Ich finde das hervorragend eigentlich. Und das ist wirklich sehr schön. Ich komme noch auf den letzten Punkt, wo mich betrifft. Ich bin ein politischer Mensch. Und ich finde immer, Pflege ist Politik. Und das muss man eigentlich wirklich immer wieder betonen. Die Pflegeinitiative ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wo wir jetzt in ganz wichtigen Schritt 2 von der Umsetzung hineinkommen, wo im Sommer der Bundesrat den Gesetzesentwurf ins Parlament gibt. Der Nationalrat wird Erstrat sein. Und das gibt nochmal ganz strenge Kisten fürs Pflegepersonal. Das wird mindestens nochmal so intensiv wie die ganze Arbeit bei der Pflegeinitiative.
Ja, ich denke, es ist auch ein bisschen das gewesen, dass Pflege, wenn man ja ganz weit zurückschaut, sind wir einfach ein Beruf gewesen, wo immer geholfen hat, wo hilfsbereit gewesen ist, wo eben nicht die Art von Profession oder so dargestellt gewesen ist, dass es eine Profession ist, oder? Und darum denke ich, ist das völlig auch so, dass es politisch Fortschritt braucht, aber auch hinsichtlich, dass wenn der Pflegende vor dem Patienten steht am Bett, oder, dass es dann schlussendlich dorthin der Benefit geleitet wird, dass die Pflegequalität steigen kann. Und Max, du schon so viel Führungserfahrung dürfen sammeln. Und da nimmt uns Wunder, was für eine Eigenschaft hat dich da am meisten weitergebracht? Oder was hat dir geholfen, zum Dranbleiben? Weil das ist auch ein herausfordernder Weg.
Ja, es ist ein herausfordernder Weg, aber es ist auch eine Lebens- oder eine Berufschance, oder, wenn man das da mitgestaltet. Und ich sage euch vielleicht einmal zwei Aspekte, wenn ich Pflege verstand, oder? Ich gehe mal davon aus, dass ich muss sagen, Pflegebedürftigkeit ist ein grosses Risiko in dieser Gesellschaft. Punkt. Gefahr oder die Chance, dass man pflegebedürftig wird, ist in jedem Alter extrem hoch. Also, das muss man sich merken, es ist ein grosses Risiko.
Wir werden ja auch immer älter.
Wir werden immer älter, aber wir fangen auch vorher, vor der Geburt und bei den Frühgeburten eben schon an, wesentlich intensiver zu arbeiten. Man schaut eben immer nur ein Ende an, das ist Anfang vom Leben. Wenn man auch die Kosten anschaut, natürlich genauso wichtig, oder? Dann finde ich, Pflegeleistungen sind ein unentbehrliches Dienstleistungsprodukt. Das ist hochrelevant, es ist wertvoll, es ist knapp und darf darum auch eigentlich einen hohen Preis haben. Da bin ich der Überzeugung. Die Dienstleistung kann nämlich sehr kundennäher erbracht werden, überall, wo der Bedarf entsteht. Sei das Spital, sei das Spitex, sei das irgendwo. Also Pflege braucht an sich nicht unbedingt eine teure Infrastruktur. Ich sage jetzt ein bisschen pauschal, Pflege braucht kein Labor und kein Röntgen und keine Operationssaal. Jetzt würde ich aber richtig verstanden werden. Natürlich ist der Operationssaal und das Labor und so wichtig. Ich sage da damit nur, wenn man von kostengünstigen und effizienten Dienstleistungen im Gesundheitswesen redet, dann muss man über Pflege reden, oder? Das ist einmal ein wichtiger Punkt.
Du meinst, weil die Pflege einfach zentral am Patienten ist?
Ja, natürlich.
Alle Leistungen.
Oder? Egal, ob in einer Reha-Klinik oder in einem Spital, in der Spitex, in der Psychiatrie oder wo auch immer, Pflege ist beim Patienten, oder? Genau. Manchmal sogar der Übersetzer zwischen Arzt und Patient, oder?
Kundennähe, dort, wo der Bedarf entsteht.
Ja.
Genau. Und alle Verordnungen oder sonstigen Aufgaben, die anstehen, sei es labordiagnostisch oder sonst andere diagnostische Verfahren, laufen immer irgendwo durch den Trichter von Pflege dann zum Patienten.
Du bringst mich zum nächsten Stichwort. Pflegeleistungen sind Verbundleistungen. Ja. Die werden im Verbund erbracht, im Verbundleistungen. Jetzt fragst du, kommt so darauf an, wer ist der Leader in dem Verbund hinein? Und das ist ja Gott sei Dank sehr häufig Pflege. Weil sie sind an sich über die Zeit gesehen die kundennächste Berufsgruppe. Und viel, nehmen wir den Hausarzt, der früher eine Fallführung hätte können machen beim Patienten, das kann man heute nicht mehr. Und häufig ist es so, dass die Fallführung durch Pflege erfüllt wird. Und das soll man gefälligst auch als Wert in dem Gesundheitswesen anerkennen, oder? Und dann muss man natürlich sagen, Dienstleistung ist in der Bevölkerung sehr breit abgestützt. die ist akzeptiert, ja. Die ist anerkannt und das sollte uns eigentlich auch pushen. Dass wir sagen, wir sind eigentlich bei den Abnehmern von unserer Dienstleistung, haben wir sehr einen hohen Wert. Und es gilt auch, sich für den Erhalt von dem hohen Wert eben auch einzusetzen, oder?
Finde ich spannend. Man sieht es ja auch im Alltag an den Patientenrückmeldungen. Wenn ich jetzt so ein bisschen an meinen Realtag denke, da, also viele Patienten, die die Rückmeldung schon ausfüllen, die reden immer davon, wie super die Pflege war. Mhm. Also da ist einer von den ersten zwei Sätzen, ist wirklich immer über die Pflege. Und das heisst für mich auch, dass wir wirklich die zentrale eben Verbundsleistung sind, wo eins zu eins am Patienten stehen und dort die Dienstleistungen erbringen.
Das stimmt, wenn die Rückmeldungen jetzt gerade so bringst, dann spürst du auch so, die ersten zwei, drei Linien gehen zum Pflege und dann kommt am Schluss noch die Visite und das Restaurant und das stimmt. Von der Rückmeldung her ist das schon auch das Wichtigste für den Patienten. Oder wir sind auch am meisten bei ihnen. Wenn du siehst, dass die Visite einmal am Tag ist, dann kommt der Arzt vielleicht nach dem Mittag nochmal für eine Untersuchung und ja.
So ist es. Und was denkst du, was hat eine gute Führung mit dem zu tun? Ja. Also, dass das schlussendlich beim Patienten landet. Was ist so eine Aufgabe von einer Führung?
Ja, lass mich nochmal zurückkommen auf die Verbundleistung zuerst, die wir jetzt gesagt haben. Ich finde auch vor allem, dass man in dem Verbund die verschiedenen Berufsgruppen als gleichwertig anschaut. Ich sehe nicht ein, wieso dass eine Berufsgruppe im Gesundheitswesen sich das Recht oder die Arroganz rausnimmt, sich über andere zu stellen. Das sehe ich nicht ein, weil es sind Verbundleistungen. Die Verbundleistungen sind gleichwertig und das hat man gefälligst mal allenthalben zu akzeptieren, oder?
Hast du denn das Gefühl, es ist heutzutage immer noch ein bisschen Indifferenz da zwischen den verschiedene Berufe?
Ja, ich finde, es gibt grosse Fortschritte. Ich habe die Zeit erlebt, wo man Pflege als reinen Hilfsberuf von der Medizin angeschaut
hat. Das
stelle ich fest, hat sich geändert.
Schön.
Ich stelle einfach auch fest in der Kaderentwicklung, oder? Wir haben heute Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren in den Spitalleitungen, in den Direktorien. Wir haben auf gewissen Gesundheitsdepartementen Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten. Jetzt kommt es aber darauf an, was die dort machen.
Mhm.
Ja. Es kann natürlich sein, dass die dort der reine Steigbügelhalter sind, dass sich im System nichts verändert. Oder kann sein, dass sie sehr exponiert Pflege vertreten, eben als Verbundleistung. Mhm. Und da finde ich, es müssen eben gerade auch die Jungen, also gerade auch wir, müssen drauf schauen und die Frage stellen, was machen unsere Kader, um unseren Beruf zu entwickeln? Und da bin ich wieder bei deiner Frage, oder? Was ist die Verantwortung der Führung?
Genau.
Und das ist für mich völlig klar definiert. Die Verantwortung der Führung ist, sich für optimale Rahmenbedingungen für die Pflege jeder Institution einzusetzen. Und zwar
schön gesagt, ja.
Gegen alle Widerstände von außen oder von innen. Mhm. Das ist eigentlich meine Haltung. Da macht man sich natürlich nicht unbedingt immer beliebt. Aber Pflegekader sind nicht angestellt, dass sie schön haben. Sondern sie sind angestellt, dass sie ihre Dienstleistung dort bringen. Sie müssen nicht everybody's darling sein, oder?
Das ist auch ein Zitat, das hast du im Vorgespräch gebracht. Du willst nicht everybody's darling sein. Kannst du dazu selber noch etwas sagen?
Ja, da kann ich gerne etwas dazu sagen. Ich glaube, wir müssen den Mut haben zu führen.
Mhm.
Und ich komme noch aus einer Zeit, wo, wenn man geführt hat und etwas gesagt hat, dann hat man es in der Regel gemacht. Und die Leute haben es einem geglaubt oder sie haben Pfust im Sack gemacht. Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so. Heute kann man viel besser kommunizieren. Man ist viel besser geschult in der Führungsmethode und in der Kommunikation. Es läuft Gott sei Dank ganz anders, viel kooperativer. Es freut mich sehr. Da stelle ich grosse Entwicklungen fest. Aber gerade Kader oder auch die Jungen müssen sich getrauen, frech zu sein.
Mhm.
Und mit frech meine ich nicht unhöflich oder arrogant, sondern mit frech meine ich
Einstehen,
hinterfragen, nochmal anrufen, nochmal ein Mail schreiben, sich nicht zufrieden geben mit den ersten Antworten. Und das geht von unten bis rauf zu den Kaderangehörigen. Darum habe ich ja euch auch gesagt, eure Bezeichnung jungen SBK ist schön und gut. Ich gebe euch eine neue Brand und der muss heissen Young Nurse Leaders. Und da Bewusstsein müsst ihr haben.
Ob du es glaubst oder nicht, das ist einer von unseren nächsten Traktanden in der Sitzung. Aber da bin ich, das finde ich sehr spannend, wie du das sagst. Ich glaube, es geht auch in eine Richtung zwischen Bedarf versus Bedürfnis, oder? Also was sind unsere Bedürfnisse, was brauchen wir, ja. Aber was ist auch effektiv nötig, was es braucht? Was denkst du da, was würdest du sagen, was sind Bedürfnisse von uns Pflegenden und was ist umgekehrt ein Bedarf, was einfach braucht, unabhängig davon, was gewünscht wird oder nicht?
Mhm. Ja, ich finde es noch wichtig, dass er unterscheidet zwischen Bedürfnis und Bedarf. Wir müssen im Berufsleben vielfach den Bedarf anschauen. Es gibt nebenzu Bedürfnisse von den Mitarbeitenden, von den Patienten, die sind wichtig.
Ja.
Aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Bedürfnis und Bedarf. Es fällt mir manchmal auf, wenn man über Work-Life-Balance redet, dass man das manchmal ein bisschen vermischt. Und so frage ich mich dann manchmal.
Genau.
Ich versuche da, was du mich gefragt hast, ein bisschen am Thema aufzuhängen, was macht eigentlich eine starke Pflege aus? Und eine starke Pflege macht aus das Berufsimage und eine hohe Attraktivität. Und wenn wir jetzt vom Bedarf reden, dann haben wir vorhin gesagt, es ist ein knappes Gut. Das gibt einen hohen Bedarf. Und der Beruf, der Pflegeberuf, muss darum ein gutes Image haben, ein konstruktives Image und er muss attraktiv sein.
Also dann sind wir wieder wie bei den Rahmenbedingungen auch.
Ja.
Oder? Weil die Rahmenbedingungen heutzutage machen den Beruf auch attraktiv oder dann eben nicht.
Ja.
Wenn es dann wieder auf gewisse Flexibilität ausläuft, die dann fehlen würde. Aber das ist ja heute besser.
Und dass man eben die Rahmenbedingungen gezielt anschaut, oder?
Mhm.
Dass man nicht Stellvertreterdiskussionen führt bei der Pflege. Nehmen wir jetzt an, es geht dann bei dem Schritt 2 von der Pflegeinitiativen um die Finanzierung von der Pflegeleistungen. Da wird dann im Nationalrat ganz eine harte Debatte sein. Aber das ist eine Stellvertreterdiskussion, weil die Finanzprobleme, die liegen an einem ganz anderen Ort mit diesen stark wachsenden Gesundheitskosten, oder?
Ja.
Da sucht natürlich niemand einen anderen Kostenfaktor. Nur den muss ich halt sagen, den muss man halt umlagern. Dann muss man halt zugunsten von der Pflege umlagern. Es kann ja nicht sein, dass wir ein kleinräumiges Gesundheitssystem haben in der Schweiz nach dem Motto, alle machen alles. Dann sagt man, man hat kein Geld für eine Kernleistung im Gesundheitswesen wie die Pflege. Dann muss man einfach umlagern. Ich meine, wir haben im Gesundheitswesen mit dem Geld nicht ein Mengenproblem, sondern ein Verteilproblem. Ich komme nochmal auf deine Frage zurück, oder? Ich finde eben Durchlässigkeit, die Aus- und Weiterbildung auf allen Niveaus ist matchentscheidend. Und da haben wir wirklich heute ganz grosse Fortschritte gemacht. Freut mich sehr, auch wenn ich von außen zuschaue. Ich will Professionalität in allen Berufsfeldern. Professionalität heisst eben das Berufsbewusstsein, das wir jetzt hier diskutieren, sich einsetzen für eigentlich ein Dienstleistungsprodukt, das ohne im Gesundheitswesen nicht geht.
Da finde ich zum Beispiel bei uns in der Reha, würde mich dann auch bei dir noch interessieren, wie es im Spitalbereich ist, bei uns in der Reha ist es so, wir arbeiten ja interdisziplinär. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir gerne nicht den Patienten oder mit dem Patienten so gute Ziele erreichen. Wie wenn er das nicht hätte, da arbeiten Physiotherapeuten mit der Pflege zusammen, da arbeiten die Ärzte eng Hand in Hand mit uns zusammen, die Ergos, die Logopäden und so weiter. Und das ist so schön zu sehen, wenn man merkt, dass alle eine Fachexpertise haben, das kombinieren und dem Patienten das gut lassen können, in der Hoffnung, dass er auch mit seiner eigenen Initiative oder der eigenen Motivation das dann auch für sich wieder reinvestiert.
Ist ja wahrscheinlich für jeden Patient wie so ein eigenes Team, oder? Also der Patient hat ein Team um sich, das funktioniert und für ihn das Bestmögliche daraus auswählt. Das ist bei uns auch so. Wenn zusammen aber nicht funktioniert, dann ist vieles erschwert, oder? Ich meine, wenn Physiotherapie etwas anderes macht, als wir machen, dann reden wir aneinander vorbei und der Patient weiss noch nicht gleich viel oder hinterfragt sich dann noch mehr. Obwohl, wenn bei einer Patientensituation wie klar ist für alle und alle vom Gleichen schwätzen, dann kann man auch an einem Strick ziehen und für den Patienten das Beste rausholen.
Der gegenseitige Respekt auch, wo man dann wieder bei den Berufsgruppen
erwähnt. Gleichwertigkeit in der Verbundleistung, oder? Ja. Das ist das, was man schon gesagt hat.
Ohne das geht es nicht. Ja.
Oder wenn jemand einen Arzt hinterfragt, ist es nicht böse gemeint. Aber manchmal sagt, es ist manchmal blöd, aber mein Bauchgefühl sagt manchmal, es ist noch mehr dahinter. Und wenn ich dann nachfrage, zusammen kommt man eher auf die Lösung, oder? Wenn wir von der Pflege sind so viel bei den Patienten, sehen noch andere Symptome.
Mhm.
Wir können es vielleicht im ersten Moment noch nicht verknüpfen, aber manchmal braucht es eine zweite Berufskollegin oder es braucht noch jemand anderes, der von aussen auch an die Situation kommt und wo man zusammen dann vielleicht viel mehr daraus herausholen kann, wie wenn nur ein Arzt Diagnose stellt. Dabei ist es viel auch ein Miteinander, oder?
Genau.
Welche Symptome hat der Patient sonst noch? Und manchmal kommt ja dann noch etwas für wo eher die Ursache sein könnte für irgendein Problem, warum dass er jetzt bei uns hospitalisiert ist. Das ist schon sehr spannend zu sehen.
Ich verstehe eigentlich sehr gut, wenn ihr sagt, da hat man zwei Stichworte gegeben. Für mich ist noch ganz wichtig, dass man exakt denkt. Du hast jetzt gesagt, wir arbeiten interdisziplinär zusammen, da müssen wir ja fragen, von was ist denn Pflegedisziplin? Von was ist denn Physiotherapie-Disziplin? Müssen wir nicht davon ausgehen und sagen, wir arbeiten interprofessionell zusammen, wo schon in der Sprache zum Ausdruck kommt, wir sind Professionen. Das ist schon wichtig, oder? Weil eine Disziplin ist dann etwas ganz anderes als eine Profession. Und darum schaue ich auch immer ein bisschen darauf, wie denken wir exakt genug und reden wir exakt genug. Dann der zweite Gedanke, der ist, Ronja, den hast du mich drauf gebracht. Wenn man einmal einen Arzt hinterfragt, jetzt muss man davon ausgehen und sagen, der Arzt ist zuständig für Diagnose und Therapie, also für Krankheit. Und Pflege, das Kerngeschäft von der Pflege ist krank sein. Das ist eine Phase, die viel länger geht. Wenn der Arzt nichts mehr kann machen oder nichts mehr muss machen, gibt es für die Pflege noch sehr viel zu tun. Jetzt müssen wir ja nicht den Arzt hinterfragen in seiner Kernleistung in der Diagnose und der Therapie. Aber wir können ihn sehr wohl hinterfragen, was Pflegeleistungen anbelangt. Wir können ihm auch sagen, was wir als Pflegende fachlich gesehen fordern. Und da hat er gefälligst, unsere Kompetenz zu akzeptieren. Und dort freue ich mich immer, wenn denn da interprofessionell ein gleichwertiger Dialog zustande kommt zwischen Medizin und Pflege, wo grundsätzlich unterschiedliche Kerngeschäfte haben.
Wir können ja auch gleich, denke ich, diagnostische Unterstützung liefern, indem wir eben, das ist ja genau das, indem wir eben Symptombeobachtung machen und das weiterleiten, entsprechend.
Oder wenn der Arzt und die Pflegenden in Dialog, da kann man sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig Tipps geben, gegenseitig Fragen stellen zur Optimierung von der Dienstleistung für den Patienten oder den Klienten oder wer es immer ist. Ich finde wirklich noch wichtig, die zeitgemäßen Arbeitsbedingungen, die Finanzierung, Personaldotation auf den Abteilungen und die Weiterbildung. Aber vor allem die Finanzierung und Personaldotation, ich sage das drum so stark, weil da im Schritt 2 von den Pfleginitiativen im Parlament die Hauptaspekte sein werden. Der Bundesrat hat das in seinem Gesetzentwurf wollen auslassen oder hat es auslassen. Der SBK hat stark interveniert, zu Recht. Jawohl. Und da müssen wir den Fokus darauf richten, dass wir sagen, eine Dienstleistung, die hat einen Wert und wenn wir die nicht einkaufen will, dann hat man sie nicht. Und an dem Moment sind wir ja jetzt, dass man muss sagen, man hat immer einen Personalmangel. Man hat natürlich ein Dienstleistungsdefizit letztlich.
Ja.
Und das Dienstleistungsdefizit ist am Schluss die Schwierigkeit, oder?
Ja.
Und da kannst du nicht mit irgendjemandem ersetzen, weil wir eben gesagt haben, es ist eine Profession, oder? Mhm. Und darum sind mir so die Finanzierung und Personaldotationen so wichtig. Ich will doch Laufbahnmöglichkeiten für euch, für junge Leute, die noch können sagen, es ist auch familientauglich. Es gibt auch Teilzeitmodelle. Es gibt auch, man tut einmal, oder alle wollen Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen. Aber niemand stellt die Frage, ja, wie ist das denn, wenn die Arbeit nicht planbar ist? Mit Pflegepersonal ist sie vielfach nicht planbar, bei der Ärzte auch nicht, weil sich von Minute zu Minute ändert. Oder Effizienzsteigerung so ist Spitäler, Spitalbauten oder Pflegeheimbauten, die auch keine Effizienz zulassen. Ich finde es ganz wichtig, die Effizienzsteigerung. Aber man sollte sie dann nicht nur finanziell anschauen, sondern auch organisatorisch und die anderen Felder auch, oder? Kürzlich habe ich gehört in einer Sendung, man sollte das Gesundheitswesen neu denken.
Mhm.
Und da würde ich eben neu Mut machen, da wirklich früh mitzudenken, wie könnte ein Modell von einer Gesundheitsversorgung aussehen. Und da müsste es ein paar Begriffe geben, die man nicht brauchen darf. Man darf nie sagen, geht nicht. Man darf nie sagen, ist es teuer. Man darf nie sagen, haben wir schon mal gemacht. Diese Begriffe darf man gar nie brauchen. Und sonst kommt man nicht weiter.
Ja.
Sondern young Nurse, Leaders müssen können frei denken, müssen können provokativ denken und müssen einmal versuchen, neue Möglichkeiten zu schaffen. Aber Juristen, Ökonomen, Spitalverwalter, Politiker mit einbeziehen. Wiederum nicht egoistisch, nicht abgehoben, sondern im Sinn von einer optimalen Pflegedienstleistung für die Bevölkerung und die Zukunft.
Es braucht halt Leute, die eins zu eins am Bett arbeiten, und es braucht Leute, die politisch engagiert sind und politisch sich auch auskennen und sich dann gegenseitig so unterstützen können, dass schlussendlich das Wissen oder die Benefits, die die Pflegenden brauchen, die direkt am Patienten arbeiten, über die Politiker das dann vielleicht auch können in die Profession dann reinholen, die Vorteile, oder?
Oder Pflegefachpersonen sind auch Wählerinnen und Wähler. Mhm. Und jeder Politiker will ja wieder gewählt werden. Und dann soll er sich gefälligst für die Wählerinnen und Wähler einsetzen. Und darum meine ich eben das, was du gesagt hast.
Sondern für die Pflegenden, oder?
Ja, also natürlich.
Für
die Leute, genau. Ich finde eben, noch schwierig zu unterscheiden, weißt, jawohl, zwischen politisch Aktiven und pflegerisch praktisch Aktiven. Es braucht wie beides. Jetzt gibt es natürlich die,
Verbund,
die in der direkten Pflege viel intensiver beschäftigt sind. Die müssen einfach wissen, jemand sorgt sich um meine politischen Bedürfnisse. Ja. Und dann braucht es die anderen, das können Kader sein, können aber auch ganz junge sein, die politisch sehr engagiert sind. Ich nehme einfach den Patrick Hessit vom Nationalrat, wo ich finde, das ist jetzt auch so ein bisschen ein Leuchtturm. Aber er ist natürlich auch angewiesen, dass man ihn entweder unterstützt oder abholt, wenn er ein bisschen übers Ziel rausschiesst, oder? Ihm muss man auch coachen, oder? Ja. Und vor ihm müssen wir nicht Respekt haben im Sinne von, ui, der ist Nationalrat, sondern er ist jetzt genau der Pflegefachmann, der die politische Schiene pflegt. Oder?
Mhm. Ja, was aber auch gut kann überbringen kann, oder auch er mit seiner Moderationskarriere. Vorne hat er natürlich das Wissen auf Kommunikation können mitnehmen, oder?
Mhm.
Sei es jetzt wahrscheinlich im Pflegealltag, wie auch jetzt im Nationalrat.
Ich finde es hervorragend, dass wir die Möglichkeit haben. Ich komme natürlich aus einer Zeit, wo wir keine Pflegefachpersonen in dem Parlament hatten.
Ja.
Oder? Da hat es einen Haufen Bauern und hat einen Haufen Bildungsfachleute und hat viel zu viel, hat einen Haufen Juristen. Hat einen Haufen Juristen, oder? Und ich will in der Politik Pflegefachpersonen, aber jetzt kommen wieder, ihr seid Zukunft, oder? Ja. Ihr seid eigentlich das Kapital vom Pflegeberuf, vom Gesundheitswesen und vom Berufsverband. Und darum finde ich schon, wenn ich jetzt da darf, generationenübergreifend mitdenken, würde ich euch wirklich Mut machen, euch da wirklich einzubringen.
Ich finde es noch spannend. Du hast uns in der Vorbereitung etwas gesagt, wo uns noch zu denken gegeben hat. Und zwar, wenn du willst, dass quasi eine Berufsgruppe nicht denkt, dann muss man sich krampfen lassen. Und das ist so ein Satz, den ich finde, in unserem Beruf, wenn du als Pflegefachmann oder Frau schaffst oder sonst als Pfleger und du bist 100% im Job und du gibst, ich sage jetzt Herz und Seele, du hast körperliche Anstrengung, du bist wirklich dabei, dann bist du am Abend müde. Im Normalfall. Dann brauchst du gewisse Erholungszeit. Und ich finde schon, dass das dann irgendwo ein bisschen auch in die Richtung geht. Ich meine, lass die Leute krampfen, oder? Und dann hast du gar nicht die mentale Kapazität, um dich auch noch jetzt in deiner Freizeit politisch zu engagieren, wenn du nur einen Tag frei hast zwischen zwei Sechserblöcken und du hast noch den Haushaltsposten. Vielleicht hast du noch eine Freundin oder einen Freund. Irgendein Hobby wäre vielleicht auch noch cool.
Für die Work-Life-Balance, die wir jetzt schon mal geschwätzt haben.
Genau, und da würde mich auch interessieren, was wäre da ein Ansatz, den man machen könnte? Soll man dann reduzieren in den Prozent oder wieder auf die Rahmenbedingungen kommen?
Ich finde, du hast es schon noch gut gehört, oder? Mit dem, wenn man nicht will, dass eine Gruppe denkt, dann muss man sie nur krampfen oder rotieren lassen. Ich brauche manchmal starke Bilder. Und die muss man manchmal schon noch ein bisschen erklären. Ich glaube jetzt also nicht unbedingt, dass Pflegepersonal die Ratten im Hamsterrad ist. Also das glaube ich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich den Tagesablauf anschaue, soweit ich ihn überhaupt noch kenne, oder wenn ich dem vor allem auch den Film Heldin anschaue, dann fehlt sie zum Denken. Wenn man her sitzt, dann rapportiert man. Oder man ist immer beschäftigt, aber mal Zeit zum Denken. Vielleicht auch mit dem Arzt, mit der Physiotherapeutin zusammen. Oder mit dem Patienten zusammen. Oder wieso sind Visiten nicht Denkzeiten? wo man einfach noch einmal in den Tag geht und Grüezi und Adieu sagt. Und mir fehlt manchmal Denkzeit. Mhm. Mir fehlt Denkzeit vis-à-vis vom Patienten. Mir fehlt sie manchmal innerbetrieblich. Mir fehlt sie manchmal innerhalb von der Gruppe. Aber mir fehlt Denkzeit auch für die Politik. Und da finde ich einfach, da sollte man die Möglichkeit haben, Denkzeiten zu schaffen im Alltag. Ich muss das nicht mehr selber umsetzen. Mhm. Aber ich würde doch einfach den Impuls setzen, überlegt euch, wo ihr Denkzeiten habt. Und am Abend, ich sage es wieder ein bisschen bildhaft, spuckt einem der Betrieb aus und man ist nur müde und merkt, ich habe eigentlich gar keine Zeit gehabt, zum Reflektieren. Entweder in der Pflegesituation reflektieren oder über die Pflegesituation, über den Beruf, über das Spital, über die Abteilung mal reflektieren. Jetzt kann man sagen, wir in der Weiterbildung, alles recht und gut, ganz klar. Aber da habe ich ein bisschen mit dem Ausspruch gemeint, wenn man nicht will, dass eine Gruppe denkt, muss man sich nur schaffen lassen. Muss man sich nur schaffen lassen. Ist ein Bild, wo man schon muss hinterfragen. Wo manchmal meine Bilder sind manchmal ein bisschen unexakt. Und man muss nochmal ein bisschen tief, nochmal ein bisschen tiefer gehen und sagen, wie meinst du das?
Ja. Dann verstehe ich da richtig, das ist vor allem auch bezogen auf innerhalb vom Schaffen, dass man dort zu wenig Denkzeiten tut, einbauen.
Ja, da bin ich überzeugt. Ja. Ich meine, wir haben doch heute moderne IT-Leistungen. Dass Gesundheitswesen IT-mäßig völlig veraltet ist, das wissen wir eigentlich auch. Pflegende schieben grosse Kerren durch Spital durch mit allem Möglichen drauf. Dabei ist der iPad schon lange erfunden. Und natürlich ist IT teuer. Aber da muss ich sagen, da staune ich manchmal. Ich habe es als Patient letztes Jahr einmal erlebt. Positiv mehrheitlich. Aber da stelle ich mir dann Fragen, oder? Wieso hat man da nicht schlankere Systeme? Wieso haben wir Gott sei Dank hochmoderne Intensivstationen? Und wenn ich auf Pflegestationen schaue, frage ich mich immer, was stossen die auch um? Oder was für eine Routine haben wir im Film Heldin, wo man allen geht, den Blutdruck messen. Er ist weder Diagnose noch Therapie noch pflegerelevant, aber man rundet einfach. Die erfahrene Pflegefachperson sieht schon, wenn jemand Fieber hat. Wer verordnet das eigentlich? Und warum haben wir eigentlich die selbstgemachte Routine? Und warum haben wir da nicht Leute, ich spreche jetzt halt gerade an, von Top Down oder von oben, die sagen, das machen wir nicht. Weil sie es nicht braucht.
Ja. Da finde ich ein gutes Stichwort. Das ist auch so ein bisschen das, wenn man dann in diesen Routinen wie gefangen ist. Man weiss, okay, man hat eine Verordnung vom Arzt, 3-mal täglich Vitalzeichenüberwachung. Und da hat man dann vielleicht gewisse Hilfskräfte noch oder so, die dann das gehen machen. Das ist jetzt einfach die Aufgabe und das ist so. Punkt. Aber das Hinterfragen ist vielleicht noch zu wenig da oder kommt einem gerne nicht so richtig in den Sinn. Und da finde ich eben auch Stichwort gut mit der Magie der Veränderung, weil früher war das vielleicht noch ein bisschen stärker gewesen, würde ich jetzt mal behaupten, dass man da eher noch gesagt hat, gut, das ist so verordnet, das hat seine Begründung. Aber heutzutage, glaube ich, können wir auch ein bisschen stärker mal hergehen und eben in diesen Visiten, die man auch macht mit den Ärzten. Nicht einmal die grossen Chefarztvisiten, sondern die Gespräche, die man auch führt, wenn man mit dem Computer ins Büro geht, dass man dort mal wirklich hergeht und das Ganze mal ausdiskutiert. Ist das noch aktuell? Braucht es das noch? Was können wir noch besser machen? Jetzt mal wieder hinsichtlich auf das Praktische.
Also ich sage viel, ich könnte schon 3-mal am Tag Blutdruck verordnen. Wenn etwas auffällig ist, machen wir ja sowieso, messen wir ja sowieso wieder noch.
Da geht das auch nicht, dass wir 3-mal, jetzt 40-mal machen wir nicht, oder?
Oder jemand, der einen Infekt hat, wenn ich das Gefühl habe, Patient hat Fieber, ja, dann nehme ich ja automatisch den Thermometer für eigentlich siehst du den Patienten ja meistens schon an, so mit der Erfahrung. Du siehst, wenn jemand Fieber hat oder wie es die Person vorne war, wenn er keine Fieber hat und dann mal auffiebert, du kennst ja das, oder? Da lernt man und du siehst es und du handelst ja automatisch, dann muss nicht verordnet sein. Und dann kommt viel die Antwort, das stimmt eigentlich. Ich sage auch viel, also ich messe schon, wenn ich das Gefühl habe, etwas stimmt nicht. Auch wenn der Patient sagt, ich fühle mich nicht wohl.
Genau.
Das ist ja etwas, wo du dann fragst, was ist nicht gut und auf was könnte man es zurückführen. Und dann machst du es automatisch, es braucht gar keine Verordnung dazu. Das ist schon so.
Fachexpertise.
Und wieso geht eigentlich der Arzt nicht mit den Pflegenden auf die Visite? Ich stelle jetzt mal eine Prognose. Ein Teil auf einer Pflegestation, sagen wir 20-30%. Die haben absolut einen Low-Medical-Bedarf. Die brauchen praktisch keine Medizin mehr, aber sehr viel Pflege, oder? ja, wieso geht denn nicht der Arzt mit der Pflegefachperson auf die Visite? Da frage ich mich einfach. Nehmen wir an, es verordnet jemand dreimal Blutdruck, da ist eine Assistenzärztin oder Assistenzarzt, wo zu Recht auch noch unsicher ist. Dann sagt er, Miss, ist gescheiter dreimal, dann mache ich nichts falsch. Und da braucht es einfach interprofessionell Verbundleistung, die starke Stimme von der Pflege, wo man fragt, du, bezogen auf diese Pflegesituation oder Behandlungssituation, was ist die Relevanz von dieser Massnahme?
Ja.
Und dann muss man halt einmal sagen, du, dann misst du selber dreimal Blutdruck.
Ja.
Es ist ja nicht einzusehen, dass wenn jemand etwas verordnet, dass es dann immer alle anderen machen.
Ja.
Man könnte dann kritisch einmal sagen, also wenn du das verordnest, dann delegierst doch in deinem Bereich, dass es auch gemacht wird.
Ja.
Ich meine nicht Zusammenarbeit verweigern.
Ja.
Da meine ich wirklich
das
nicht,
sondern
ich will
nicht.
Sie optimieren. Genau. Was ich meine, ist zum Nachdenken anregen.
Ja.
Du hast es, Ronja, für mich sehr schön gesagt, wenn man anfängt zu denken, sagen alle, ja, ihr habt recht, braucht es eigentlich nicht mehr.
Genau.
Ja, und wenn du weißt, dass dein Team gleich denkt wie du, also weißt, das Team muss ja dann schon auch funktionieren. Es kann ja nicht sein, dass die eine Pflegende sagt, ja, ich misse ja dann sowieso, und die zweite sagt, ja, er hat es nicht verordnet. Aber wenn das Team so funktioniert, dann geht das. Hm. Ich denke immer wieder, ein Team, wo in sich funktioniert und auch miteinander funktioniert, egal ob nur Pflegende oder mit der Physio, mit den Ärzten zusammen, wenn das funktioniert, dann läuft sehr vieles sehr gut.
Und das Team hat immer auch eine Leitungsperson.
Ja.
Und die Leitungsperson muss für mich die integrierende Person sein, wo euch Jüngere oder auch jetzt zum Beispiel mir Ältere sagt, du, hey, komm, schau jetzt mal so an.
Ja.
Und jetzt sind wir wieder dort, wo sich die Person muss durchsetzen, muss exponieren,
ja,
und muss sagen, da geht es jetzt um Pflege und da entscheidet mir. Da geht es ums Kranksein und nicht um Krankheit.
Ja.
Und dann gehen wir mal davon aus, dass bei den kurzen Hospitalisationszeiten nach einem Eingriff vielfach eben nicht mehr ein hoher medizinischer Bedarf da ist, aber ein hoher pflegerischer Bedarf oder rehabilitativer Bedarf. Und dann sollen auch die Pflegefachpersonen dort eben auch den Lead übernehmen, eben darum Young Nurse Leaders.
Was müsste aus deiner Sicht Führungskraft seinen Mitarbeitern mitgeben, dass man das Führen so ein bisschen entfachen kann?
Ich weiss nicht, ob ich das immer konnte und ob ich es gemacht habe früher. Vielleicht auch gar nicht. Aber ich glaube wirklich, es wäre Mut machen.
Mut machen.
Heute würde ich wirklich Mut machen. Empowerment. Heute würde ich Mut machen und sagen, hey, ihr könnt's, macht's, euch braucht's, ihr habt einen hohen Wert, probiert's. Und ich würde das auch in der Spitalleitung, ich würde das in der Führungskonferenz, würde ich das vertreten. Da würde ich wirklich vertreten. Und ich gehöre wirklich noch zu denen, die damals gekämpft haben, um in der Spitalleitung zu sein. Und das ist nicht immer ein einfacher Kampf. Aber ich muss es als Führungsperson nicht per se einfach haben, weil sonst braucht es mich nicht. Ich habe auch einen höheren Lohn. Und darum kann ich ruhig ein bisschen den Kopf herheben. Ich würde sagen, Mut machen, Energie spenden, auf Professionalität hinweisen und vor allem den Betrieb unter die Lupe nehmen. Die sind zum Teil dermassen antiquiert, funktionieren die Betriebe noch. Und man muss sagen, wenn man denn schon will Effizienz steigern, dann soll man in der Organisation, in den Betrieb, in der Methodik, in den Ritual, wo ja zum Teil wirklich erstaunlich sind, dort soll man anfangen.
Gut gesagt, wirklich gut gesagt. Das finde ich auch etwas, den Mut wirklich weitergeben und das empowern.
Und mit welchen Gedanken geht man am besten an Veränderungen an? Was für ein Mindset braucht es, dass man die besten Veränderungen herausholen kann?
Man muss
den Mut haben.
Mir kommt einfach etwas in den Sinn und das ist Fehler machen.
Ja.
Fehler machen dürfen, oder? Nicht zwei, dreimal die gleichen. Und dann gibt es Bereiche, wo man Fehler nicht machen kann und wo man Fehler auch in der Bildung nicht erleben kann.
Ja.
Aber den Mut haben, mal zu riskieren, eine Idee zu bringen, einmal einen Versuch zu machen, auch mal zu scheitern und vor allem einen Fehler oder ein Scheitern nicht nachher auf den Selbstwert zurückschlagen lassen, im Sinne von, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht und vielleicht weiss ich es schon wieder nicht so gut und vielleicht hätte ich gleich nicht dürfen, sondern da auch, da geht die Stärken rein, oder? Dass man sagt, probier es aus. Und wenn ich dann sehe, als Vorgesetzte, da darf ich nicht ausprobieren lassen, dann sage ich, und da verlange ich von dir Exaktheit. Da mag es nicht leiden. Und dann merken die Jungen und die Älteren, lernen dann den Pfad, wo sie dürfen experimentieren, kennen. Und den Pfad sollte man möglichst breit gestalten.
Also, dass quasi auch als Führungskraft eine Kultur geschaffen wird, wo eben die Fehler dürfen gemacht werden innerhalb von dieser Toleranz, sagen wir.
Ich finde die Toleranz gerade im Gesundheitswesen ganz wichtig. Man darf ja nicht Massnahmen oder Patienten oder Bewohner gefährden. Das meine ich nicht.
Ja. Kreativität eher.
Ja, oder? Aber ich meine, wir haben in den Betrieben einen grossen Spielraum gehabt bei den Ritualen.
Ja.
Ich habe einmal, das sage ich als Beispiel, letztes Jahr nur bei einem kurzen Spitalaufenthalt ein Visitenritual erlebt. Da ist eine Prozession durchs Haus gewandert, oder? Da ist eine halbe Stunde vorher nicht mehr gelaufen auf der Station und eine halbe Stunde nachher ist nicht mehr gelaufen auf der Station. Und das alles unter einem Aspekt von der Weiterbildung, wo ich muss sagen, völlig antiquiert, sofort abschaffen, gezielter optimieren, und zwar für alle. Weil der Patient muss nachher fragen, Sie, Schwester oder Frau Meier, was hat er gemeint?
Genau.
Aber das ist jetzt ein Punkt, das ist jetzt einfach ein Erlebnis, wo ich mich frage, das ist nichts anderes für mich als Rituale.
Mir kommt gerade noch etwas in den Sinn, noch, als vielleicht das kleine Abrundung zum Thema Fehler. Wenn man die Buchstaben von Fehler umschreibt, dann ergibt sich das Wort Helfer. Finde ich mal spannend. Jetzt in dieser Hinsicht, wenn man lernt daraus. Und auch, dass eben das Mindset vielleicht nicht überhand nimmt, dass man das zu fest persönlich nimmt, sondern wirklich daraus als Lernchance sieht.
Und wenn der Helfer nicht als Syndrom sich manifestiert, Berufsausübenden,
ja, sehr gut,
dann bin ich dann noch sehr froh, wenn Helfen im Sinn von Optimieren von einer Dienstleistung verstanden wird.
Richtig.
Dann sehe ich es, oder?
Richtig.
Ich komme noch aus einer Pflegezeit, die sehr stark klösterlich geprägt war.
Mhm.
Dort hat Helfen im christlich-religiösen Sinn noch mal ganz einen anderen Kontext gehabt. Der fällt heute eigentlich weg, oder? Und ich finde Helfen... Profession.
Genau.
Ich finde Helfen als Professionalisierung. Ich finde, man darf ruhig auch den Begriff da brauchen. Sollen wir noch ein paar Lösungselemente diskutieren? Genau, in welche Richtung könnte es eigentlich gehen?
Ja, das klingt gut. Dann würden wir in Richtung im Prinzip Schlusswort gehen oder auch so ein bisschen abschliessend. Genau.
Mhm. Also ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich finde, grundsätzlich müssen wir uns fragen, welche Gesundheitsversorgung wollen wir eigentlich und dann das System neu denken und dann vor allem die Bevölkerung mit einbeziehen.
Mhm.
Das ist ganz wichtig, weil sie sind häufig Leistungsempfänger und können Leistung nicht so gut beurteilen, die sie überkommen im Gesundheitswesen. Ich finde, nebst den Kosten muss man vermehrt auf Qualität und Verfügbarkeit schauen. Das finde ich ganz wichtig. Der Qualitätsgedanke nebst den Kosten. Ich finde, wir müssen weg von dieser kleinräumigen Gesundheitsversorgung. Wir haben viel zu viele Institutionen, die alles machen. Und ich bin erstaunt, und das ist ein kritischer Gedanke, wieso redet eigentlich im Gesundheitswesen niemand von Ressourcenverschwendung? Es könnte nämlich durchaus sein, wenn wir bald 300 Spitäler haben und ich sage jetzt einfach pauschal 150 würden lange, könnte man auch mal von einer Ressourcenverschwendung im Gesundheitswesen reden. Man könnte auch dem von Ressourcenverschwendung reden, wenn man schaut, wie sind eigentlich Mittel im Gesundheitswesen verteilt, auf welche Dienstleistungsgruppen und so weiter, oder? Und ich finde halt, das Gesundheitswesen ist leider Gottes von innen nicht reformfähig. Wenn sich die verschiedenen Professionen zusammentäten, hätten sie eine enorme Kraft. Jetzt sind wir dort, dass wir die Veränderung, die Reformen der Politiker überlassen. Das ist nicht per se schlecht. Es heisst nur, es wird dann sehr schwierig. Es kommen dann Weisungen, wo man am Schluss irgendjemand auf einer Station oder auf einer Klinik muss ausführen. Und das kann dann zu ganz schwierigen Situationen führen. Ich brauche jetzt ein bisschen, eigentlich ein bisschen einen schwierigen Begriff, aber den letzten beißen die Hunde. Sie können dann noch lange irgendwo etwas entscheiden in einem Gesetzestext. Jemand muss es dann ausführen.
Ja.
Das kann dann der Arzt, die Physiotherapeutin, die Pflegefachfrau oder irgendjemand. Aber die Endverbraucher, Professionen gesehen, meine ich jetzt, die haben es dann auszubaden. Und darum ist für mich erstaunlich, dass da der Druck nicht bottom-up, also von unten nach oben kommt, sondern dass man sagt, ja, jetzt schauen wir mal, was der Regierungsrat sagt oder was das Parlament sagt. Und das finde ich eigentlich gefährlich. Ich hätte gern Veränderung viel mehr interprofessionell von innen. Da bin ich einfach überzeugt. Flache Hierarchie fände ich etwas ganz Schönes. Gezielter Personaleinsatz, eben, dass man sagt, was machst du, was mache ich, wo bin ich zuständig? Ich sehe schon, wenn der Fieber hat. Ich sehe schon, was der für einen Blutdruck hat. Wenn ich den Puls anlange, weiss ich als Pflegefachfrau, um was es geht, oder?
Ja.
Also, da finde ich, wir haben da Veränderungen, oder? Wir haben jetzt Veränderungen ambulant vor stationär. Das finde ich sehr gut. Nun, was heisst denn da? Das schafft denn einfach Pflegebedarf Spitex, weil die Leute schneller daheim sind. Und was macht man mit den Volumen, die im Spital entstehen? Füllt man denn die einfach neu? Dann hat man auch nicht Kosten optimiert. Also das sind so. Wir haben monistische Finanzierung. Es wird jetzt ambulant und stationär gleich finanziert. Finde ich einen Fortschritt. Also ich sehe den Fortschritt schon an. Das beruhigt mich auch und das finde ich auch schön. Und dennoch finde ich halt, wenn ich schaue, wie das Gesundheitswesen finanziert ist, über obligatorische Krankenversicherungsbeiträge, über Steuern und über das, was wir aus dem eigenen Sack zahlen, dann muss man nicht auf der anderen Seite so tun, wie wenn das privatwirtschaftlich organisiert wäre, wo der Patient oder der Mensch die Leistung einkauft und sie zahlt. Das ist im Gesundheitswesen ganz anders. Und darum finde ich, und jetzt mache ich noch ein bisschen den Bogen ein bisschen grösser, wenn man dann schon wieder über eine Einheitskrankenkasse diskutiert und sagt, geht nicht, weil es zu wenig wirtschaftlich, dann soll man sich gefälligst überlegen, wie die Krankenkassen finanziert sind, dann braucht es wirklich nur eine. Oder wenn man sagt, das Spital rendiert oder rendiert nicht, muss man wissen, woher kommt das Geld. Und das ist einfach ein Schienmarkt, wo die üblichen Marktmechanismen nicht funktionieren, denn in einem Markt wird in einem Überangebotsprodukt billiger und im Gesundheitswesen immer teurer. Darum muss man nicht so tun, wenn das Gesundheitswesen einfach ein Markt wäre, wie man ihn sonst in der Wirtschaft kennt.
Dann können Sie dort halt auch anpassen.
Wenn ich das noch recht im Kopf habe, dann hast du jetzt gerade kurz, um das anschneiden, auch ein Hobby, nämlich das Billardspielen. Ist das noch aktuell?
Nein, Billardspiel ist von mir, als Hobby würde ich es nicht bezeichnen. Ich bin mehr oder weniger schlecht.
Mehr oder weniger schlecht. Aber kennen tust du es vielleicht,
ja.
Oder?
Ja, ja.
Da würde uns eben noch interessieren. Jetzt gerade all das, was wir jetzt diskutiert haben, das kommt mir so vor, als wären sehr viele Sachen da mit integriert. Es ist ein recht komplexes System auch. Und was würdest du sagen, was hat die Sportart oder das Hobby oder das, was du auch schon ausgeführt hast, vielleicht mit dieser Politik zu tun? Also, so als kleiner Vergleich. Man steht dann dort, man schiesst eine Kugel nach der anderen umeinander. Wie könnte man da optimieren? Jetzt in dieser Metapher gesprochen.
Ja. Also da kommt mir jetzt einfach auch ganz spontan in den Sinn und da richte ich mich wieder an euch Junge, weil wir jetzt miteinander am Tisch sitzen. Schaut, bevor ihr den Kö in die Hand nehmt und die Kugel verschiebt, schaut einmal das ganze Spielfeld an.
Cool.
Ja. Schaut das ganze Spielfeld an. Und schaut, jetzt ist es so, oder? Wenn ihr ganz nahe sind, dann habt ihr ja von dieser Kugel nur einen Blick und ihr seht vielleicht nur die Pflegekugel. Aber steht einmal auf den Tisch rauf. Und schauen oben runter und dann kommt plötzlich ein Bild über.
Super.
Wenn ich ein Bild will, muss ich mich entfernen, muss ich denken, muss ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen und das ganze Spielfeld anschauen. Und dann merke ich plötzlich, dass meine Kugel gar nicht so schlecht liegt. Oder ich merke dann, hey, wer stößt eigentlich an unter dieser Kugel? Und kenne ich die oder kenne ich den?
Aus dem Plusfeld raus.
Ja, oben. Ich meine auch, oder? Das Bild ist im Detail ganz wichtig. Also der Blick ist im Detail ganz wichtig.
Ja.
Und das Bild ist dann im Überblick eben sehr wichtig. Und ich will, dass Junge lernen, auf den ganzen Tisch zu schauen und dass jeder einen Kö in der Hand hat und munter mitstoßt in eine Richtung, dass es nachher wirklich vielleicht am Schluss nicht alle irgendwelche Löcher verteilt sind, sondern am Schluss wieder alle in dem Dreieck hinein sind und finden, mal, eigentlich sind wir alle wichtig und kommen doch eigentlich recht gut aus miteinander.
Ja. Das ist
ja
noch ein schönes Bild, so mal einfach auf den Tisch stehen und mal oben runter schauen.
Genau.
So da mal so vor Augen sehen, ja. und einmal schauen, wo ist was und was passiert, wenn, wo. Ich glaube, das ist ein schönes Bild, um so, das, was du auch gesagt hast, so mitnehmen.
Mhm. Ja. Wenn du jetzt so ein Buch noch hättest, wo du all deinen Erfahrungsschatz deinen aufgeschrieben hättest, was würdest du so vielleicht auch als abschliessende Worte den Pflegefachleuten mitgeben? Wir haben ja schon so viel gehört, aber so abschliessend noch.
Mein Buch kommt mir manchmal eher noch vor wie ein Schüttelbecher. Weil ich auch jemand bin, der manchmal nicht ganz so geordnet denkt oder manchmal ein bisschen schnell denkt, aber nicht so ganz in die Tiefe. Darum kommt mir das Buch manchmal vor wie ein Schüttelbecher. Aber wenn man könnte sagen, aus dem Schüttelbecher raus, mache ich nachher einen Mix, wo dann etwas ergibt, oder?
Wo du dann den Leuten gibst. So.
Ja, darum würde ich eher sagen, schüttelt doch den Mixer, den Becher einmal. Mixet einmal. Ihr habt ja so viele Eindrücke, die ihr entgegennehmt, die ihr uns auch gesagt habt, jetzt vom Berufsalltag, es ist wieder der Billardtisch. Mixet einmal und schaut nachher, von welcher Zutat tue ich was rein und was kommt am Schluss raus. Und wenn ich jetzt noch dürfte, einen Rat geben, am Schluss ist wirklich eine berufliche Haltung, die ich umsetze für Bevölkerung, für Gesundheitsversorgung, wo ich muss sagen, Politik, und um das geht's im Moment, muss uns die Rahmenbedingungen schaffen und für das setzen wir uns ein. Und sonst wird's rasch im Gesundheitswesen dunkel.
Starke Worte zum Abschluss, finde ich wirklich. Ist ganz wichtig, dass da nicht vergessen wird, dass man auch für die Wünsche, für den Bedarf tut kämpfen.
Ja, genau, natürlich. Das ist unsere Aufgabe.
Danke vielmals.
Gut.
Ich danke euch, dass ich dürfen mitdenken und mitreden.
Schön, bist du da gewesen. Das war's mit Pflegehaus vom SBK in Zusammenarbeit mit Ambivalenta mit unserem heutigen Gast, Max, in einer Folge zum Thema Pflege von heute.
Um keine weitere Folge verpassen, folge uns auf Insta.
Oder besuche unsere Webseite vom SBK St. Gallen für weitere Informationen.
Denn die Epoche wird weitergehen.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.